Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für die politische Literatur. Herzlich willkommen im Studio Katrin Stöbesand. Rechte Bünde, die sich vor allem im ländlichen Bereich ansiedeln, um so ihre Gesinnung zu verbreiten. Darum geht es gleich im ersten Buch, das wir Ihnen heute vorstellen. Wir müssen über Putin reden. So heißt das aktuelle Buch des Russland-Experten Mark Galeotti. Darin geht es um Image, Politik und Zukunft des russischen Präsidenten. Im Anschluss geht es um Gegenrevolution, also um Konzepte von Regierungen, Aufstände oder auch nur Kritik zurückzudrängen, um Kontrolle und Macht zu behalten. Und wir stellen Ihnen noch einmal den Essayband »Die Herkunft der Anderen« von Toni Morrison vor, anlässlich des Todes der Literatur-Nobelpreisträgerin. Da stehen Höfe jahrelang leer, Felder liegen brach, ohnehin verlassen immer mehr Menschen die ländliche Gegend. Und dann kommen auf einmal neue Nachbarn. Sie bringen die alten Gebäude wieder in Schuss, bewirtschaften das Land, nehmen Kontakt auf, engagieren sich, laden auch mal ein und alle freuen sich. Aber nicht mehr alle freuen sich, wenn man nach und nach mitbekommt, wie die so denken, die neuen Nachbarn. Das sind nämlich gar keine jungen Ökos, die da eingezogen sind, sondern das sind völkisch gesinnte, rechtsgerichtete Familien und Grüppchen, die sich da niedergelassen haben. Und wenn sie am neuen Ort erstmal akzeptiert sind, meinen sie, wird man auch ihre Gesinnung bald akzeptieren und am besten gleich übernehmen. Das passiert und funktioniert in Deutschland, wie die beiden Experten für Rechtsextremismus Andrea Röpke und Andreas Speit schreiben. Völkische Landnahme heißt ihr Buch und meine Kollegin Claudia van Laak hat es für uns gelesen. Frau van Laak, wer genau sind diese völkischen Siedler?
Na, das ist eine eher heterogene Gruppe, politisch rechtsextrem oder auch völkisch-nationalistisch ausgerichtet. Das sind Personen, in vielen Fällen sind es wirklich kinderreiche Familien, Sie hatten es selber gesagt, die siedeln sich im ländlichen Raum gerne in Gegenden in Ostdeutschland an, die von Abwanderung bedroht sind, also wo schon Leerstellen entstanden sind, auch im zivilen Raum, muss man sagen. Die Immobilien stehen leer und die vor Ort noch aktiv sind, die brauchen eben dringend Nachwuchs, wie die Freiwillige Feuerwehr. Ehrenamtliche für den Gemeinderat werden dringend gesucht, Elternsprecher für die Kitas und Schulen. Und da füllen die eben eine Lücke und sie passen sich auch im Dorf an. Also sie pflegen das, was sie für urdeutsche Tugenden halten. Die Frauen tragen wallende Kleider. Viele verstehen sich auch als Umwelt- und Naturschützer. Sie züchten alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Und sie schlagen da eben einen Bogen vom Naturschutz zum Heimatschutz. Also sie verbinden das, verhandeln da zum Teil auch gleich Fragen der Migration mit. Und ich nenne mal ein Beispiel, wie viele fremde Menschen verkraftet die heimische Natur? Das ist ein Zitat aus der rechtsgerichteten Zeitschrift Umwelt und Aktiv. Und die beiden Autoren, also Andrea Röpke und Andreas Speit, sie schreiben, ich zitiere, die Neuen suchen eine persönliche Akzeptanz, die letztendlich zu einer politischen Zustimmung führen soll. Also das ist die Strategie.
Woher kommen diese Siedler, politisch wie auch örtlich?
Zum Teil kommen sie aus verbotenen Organisationen. Da gibt es Akteure, die zuvor in der Wiking-Jugend aktiv waren oder auch in der HDJ, das ist die Heimattreue Deutsche Jugend. Diese beiden Organisationen sind beide verboten. Das sind so eine Art Nachfolgeorganisationen, die da entstanden sind. Organisation muss man allerdings in Anführungsstrichen setzen. Dann gibt es auch Verbindungen zu rechten Jugendbünden. Einer heißt da Freibund, andere von ihnen haben Wurzeln in der NPD und es taucht jemand auf, der relativ bekannt ist, Götz Kubitschek, Verleger, Publizist, Freund von Björn Höcke von der AfD. Und Kubitschek ist ja nicht nur theoretischer Vordenker der neuen Rechten, er hat sich ja auch ebenfalls in der Provinz niedergelassen. Also er hat ein altes, leerstehendes Rittergut gekauft in Schnellroda in Sachsen-Anhalt. und Kubitschek, so schreiben die beiden Autoren. Er habe schon vor 10 Jahren in einem Aufsatz ausgeführt, wie eben rechte Pionierarbeit in verlassenen Regionen aussehen könne. Eine andere Gruppe sind so rechtsökologisch, esoterisch ausgerichtete Gruppierungen. Auch die haben sich teils auf dem Land niedergelassen. Da gibt es ein Beispiel aus Brandenburg, Grabo. Dort hat sich eine aus Russland stammende sogenannte Anastasia-Gruppe niedergelassen. Die zählt zu einer russlandfreundlichen Bewegung.
Sie haben Götz Kubitschek schon erwähnt, Frau van Laak. Das ist ja der Vordenker der Identitären in Deutschland. Bei denen ist immer so ein Zauberwort der vorpolitische Raum. Das gehört zu deren Strategiekasten sozusagen. Das heißt, wie bei Pegida beeinflusst man die politische Kultur nicht im parlamentarischen Bereich, sondern bewusst außerhalb dessen. Und hier geht es gezielt ja um den ländlichen Raum. Warum denkt man, ist der so geeignet? Weil der nicht politisiert ist wie die Stadt oder weil man hier unbeobachtet agieren kann?
Na, die Stadt, die gilt ja für diese Rechtsextremen eher als Negativbeispiel. Da haben wir Multikulti und alles das, was die Rechten nicht wollen. Deshalb der Rückzug auf das Land. Und sie sagten unbeobachtet, das gilt nur teilweise, weil sie leben ja bewusst auf dem Land und bringen sich auch in die Vereine dort ein, engagieren sich in der Feuerwehr, betreiben zum Teil auch kleine Handwerksbetriebe und Manufakturen. Also das Buch Völkische Landnahme nennt da eine Nähmanufaktur in Eubien, Sachsen. Das habe ich mal nachrecherchiert. Da kann man also das Hemd Rudolf, den Pullover Fritz für die Jungs bestellen, für die Mädchen dann das Dirndl Erna und die Schürze Frieda, alles bio und öko natürlich, aber die Ideologie, die schwingt da klar mit. Ich zitiere, durch ihren Kauf unterstützen sie die Rückgewinnung kultureller Räume, heißt es da auf der Webseite. Und wenn man weiterklickt, ist man auf der Webseite von 1%. Das ist ein Projekt der Identitären Bewegung. Die wird ja jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Also sie agieren einerseits nicht im Verborgenen, andererseits, ich würde mal sagen, undercover könnte man das, glaube ich, nennen. Es gibt aber auch Gruppen, die wirklich im Verborgenen agieren, die zum Beispiel abgeschirmte Sommerlager organisieren.
Und wie beschreiben Speit und Röpke jetzt genau die gesellschaftliche Gefahr, die durch die völkische Landnahme entsteht?
Ja, Landnahme heißt ja, hier setzen sie sich fest, diese rechten Akteure, indem sie eben Land kaufen, indem sie Immobilien kaufen, sie schaffen Eigentum und dann sind sie eben auch dort nicht mehr wegzukriegen. Da gibt es ja den Fall Jarmel in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat einer angefangen, ein leerstehendes Bauernhaus gekauft und dann sich immer mehr Gleichgesinnte hinzugeholt. Also die haben fast das gesamte Dorf aufgekauft. Sie dominieren die Gemeinde, sie bedrohen Andersdenkende und verbreiten dort in Jarmel auf jeden Fall ein Klima der Angst. Und die Gefahr besteht natürlich auch darin, so schreiben es die beiden Autoren, dass die Siedler an bestimmte positive Begriffe andocken. Heimat, Umweltschutz, ich hatte es schon erwähnt, oder sie zumindest versuchen sie es. Und da wünschen sich die Autoren, dass die Naturschutzbewegung sich eben stärker nach rechts abgrenzen sollte. Und sie sollte auch, so schreiben sie, die Verstrickung mit dem Nationalsozialismus stärker thematisieren. Ich zitiere mal, die fehlende historische Auseinandersetzung führt dazu, dass Naturschützer immer wieder überrascht sind, wenn sie erkennen, dass Rechtsextreme ihre Anliegen unterstützen. Und dann beschreiben sie auch eben die politischen Vernetzungen dieser Milieus über künstlerische Projekte. Das war für mich persönlich neu. Und nennen da ein Beispiel, Aufführung von Wilhelm Tell auf einer Freilichtbühne in Sachsen. Und sie konnten diesen Organisatoren und den Laienschauspielern ganz klar Verbindungen nach rechts außen nachweisen. Aber auch da war es wieder so, die Kommune wusste nicht Bescheid, die Betreiber dieser Bühne, dieser Freilichtbühne wussten nicht Bescheid. Und die Zuschauer wurden eben auch getäuscht. Und diese Gruppe, diese rechtsextreme Gruppe, hat das alles aber als Erfolg für sich verbucht.
Sie haben das Dorf Jarmel schon genannt. Wir haben ja auch schon öfter darüber berichtet, auch welche Gegenbewegung es da mittlerweile gibt. Wo sind denn sonst noch so die Zentren der völkischen Siedler?
Also in Sachsen ganz klar Sachsen-Anhalt, ländliche Regionen Ostdeutschlands. Wir haben schon darüber gesprochen, aber auch, und das war für mich neu, im Wendland, also an der Elbe in Niedersachsen. und auch in der idyllischen Lüneburger Heide, also eine Region, so schreiben die beiden Autoren, die nach 1945 zum Unterschlupf für Nazi-Verbrecher wurde. Das heißt, da kann man einen Bogen schlagen. Und hier würde ich gerne eine erste Kritik anbringen wollen, denn dieses Sachbuch hätte wirklich da eine Deutschlandkarte gebraucht, also eine Karte, eine Grafik, wo markiert hätte werden müssen, wo sich diese Siedler niedergelassen haben, wo sie gekauft haben, wo sie sich auch ausgebreitet haben. Das hätte das Ganze klarer gemacht und es fehlen da auch ganz klar Zahlen, finde ich.
Apropos dokumentieren. Röpke und Spalt sind ja wahnsinnig gut darin, zu dokumentieren in ihren Büchern, wie die Zusammenhänge sind, wer welche Fäden zieht, wer mit wem verbunden ist, wer wem zuarbeitet. Und wenn man das liest, da kann einem ja auch schon mal schwindelig werden. Da blättert man vor und zurück, um den Überblick zu behalten. Ist das in diesem Buch auch so?
Ja, leider. Und ich finde, das ist wirklich ein großes Manko dieses Buches. Also die beiden haben sich ja wirklich verdient gemacht um diese Themen. Sie haben über Reichsbürger geschrieben, Identitäre, NPD, rechtsextreme Gewalt. Sie werden auch beide bedroht und angegriffen, arbeiten zum Teil undercover. Also das muss man erstmal in Rechnung stellen. Aber leider verliert man hier wirklich schnell den Überblick bei den vielen Namen. Also da fehlt nicht nur eine Karte, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich finde, es bräuchte da so ein interaktives Personenverzeichnis, eine Datenbank. Genau die Vernetzung, das ist ja das Wichtige. Also wo sind da Knoten im Netz, bei wem, wo bestehen auch Verbindungen in die Parlamente hinein, zur AfD? Und ich finde, das ließe sich viel besser in einer interaktiven Grafik verdeutlichen als eben in einem Aufsatz, in einem Fließtext. Und vielleicht das noch zum Schluss. Mir blieb es zu oft im Beschreibenden. Also mir fehlte ein bisschen die Analyse, auch eine Bilanz am Ende. Ich zitiere nochmal: Eine strittige, effektive Debatte unter Demokraten ist dringend geboten, schreiben sie zum Schluss. Aber das ist leider ein Allgemeinplatz.
Vielen Dank, Claudia van Laak war das über das Buch von Andrea Röpke und Andreas Speit, Völkische Landnahme, alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos. Im CH Links Verlag erschienen 204 Seiten, 18 Euro. Wir bleiben beim Thema Rechtsaußen. Und genau so, Deutschland Rechtsaußen, hat der Soziologe Matthias Quent sein Buch genannt. Quent ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung in Jena. Seine Veröffentlichung ist vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern das Buch der Stunde, findet unser Rezensent Bastian Brandau, Korrespondent in Sachsen.
2019 könne niemand mehr die Bedrohung der Demokratie durch die populistische und radikale Rechte leugnen, schreibt Matthias Quent in der Einleitung. Er selbst ist mit dieser Bedrohung aufgewachsen. Eindrücklich beschreibt der 1986 geborene Soziologe seine Jugend in Thüringen, geprägt von Gewalterfahrungen durch Neonazis.
Als ich das erste Mal von Neonazis überfallen wurde, war ich gerade 14 geworden. Im Schulbus hielten sie mich fest und gingen mit einem Messer auf mich los, um mir meine Haare abzuschneiden. Der Bus war voll besetzt, niemand griff ein.
Und ich denke, das ist eine Biografie, die gar nicht einmalig ist in der Form, weil ich immer wieder, und zwar in allen möglichen Kontexten, Menschen treffe, die in den 1990er Jahren, in den 2000er Jahren ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die darum auch einen anderen Blick haben auf das, was in Deutschland passiert im Moment, was im Bereich des Rechtsradikalismus passiert, als das beispielsweise Kollegen oder Kolleginnen aus Westdeutschland haben, die diese Erfahrung, insbesondere auch diese Gewalterfahrungen, oftmals gar nicht mehr so präsent haben.
Erst später habe er verstanden, dass es in einer Demokratie nicht normal sei, ständig auf der Hut vor rechten Angriffen sein zu müssen, schreibt Quent weiter. Dennoch sei ein Teil des Problems, dass viele Rechtsextremismus lange als ostdeutsches Problem abgetan hätten. Seinen persönlichen Schilderungen lässt er eine gründliche und aktuelle Analyse der Situation der extremen Rechten in Deutschland folgen. Er selbst benutzt dabei den soziologischen Begriff rechtsradikal. und beschreibt die Strategien der neuen Rechten, die wie in den 1920er Jahren versuchen wollten, die Demokratie auszuhöhlen.
Man versucht, die Gesellschaft zu spalten in wir, die wahren Patrioten und dort die Volksfeinde. Man konstruiert übergreifende Bedrohungen, wie das früher im Antisemitismus auch gemacht wurde. Es gäbe ein Weltjudentum, einen jüdischen Kulturbolschewismus, der das deutsche Volk grundsätzlich bedroht und in Frage stellt. Dagegen müsse man sich wehren. Man verbreitet Angst, man verbreitet Unsicherheit, man schürt Kulturpessimismus. Das bedeutet, permanent wird seitens der AfD und anderer rechtsradikaler Akteure die liberale Demokratie als im Niedergang begriffen dargestellt. Und gegen diesen Niedergang, gegen diesen drohenden Untergang, müsse man sich auch mit radikalen Mitteln zur Wehr setzen.
Quents Buch ist eine eindringliche Warnung, die neue Rechte nicht zu unterschätzen und zu verharmlosen. Die Gewalt sei im Rechtsradikalismus mit seinen verbalen Zuspitzungen zwangsläufig enthalten. In Anlehnung an den US-amerikanischen Historiker Timothy Snyder hält Quent auch einen neuen Holocaust für denkbar, bedingt durch die radikale Rhetorik etwa eines Björn Höcke. Die Rechten allerdings, die sich selbst auf dem Weg zur Macht sehen, führten historisch gesehen tatsächlich den Abwehrkampf eines zutiefst verbitterten Milieus.
Dieses Milieu war schon immer Teil des Establishments und des Mentalitätshaushalts der Deutschen. Es wurde in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund fortschreitender Demokratisierung und Liberalisierung zunehmend und aus gutem Grund in die Defensive gedrängt. Und jetzt sieht es seine Fälle davonschwimmen.
Quents These zieht sich durch das gesamte Buch. Die Gesellschaft in Deutschland sei heute viel liberaler und offener, als es die Rechten glauben machen wollten.
Wenn man sich aber Studien anschaut, wenn man sich die Einstellungsstudien anschaut, dann ist festzustellen, dass es überhaupt keinen Rechtsruck in der Bevölkerung gibt, in den Einstellungen der Bevölkerung, sondern im Gegenteil, dass die Bevölkerung deutlich liberaler ist, dass man viel offener ist dafür, Menschen in Notsituationen zu helfen, geflüchtete Menschen aufzunehmen, als das noch vor 10, 20 oder 30 Jahren der Fall war.
Und so entstehe aus der aktuell sichtbaren Stärke der Rechten auch die Chance, dass gesellschaftliche Diskussionen nachgeholt werden und dass mehr Menschen sich für Demokratie und eine offene Gesellschaft einsetzen. Denn die deutsche Demokratie sei heute deutlich wehrhafter als in den 1920er Jahren. Im Westen zumal, wo die Gesellschaft mehr Erfahrungen mit der Demokratie besitze. Der Osten habe Nachholbedarf, aber gerade deshalb brauche der andere Osten, wie Quent schreibt, bundesweite Solidarität. Denn anders als im Westen, wo Engagement gegen Rechtsextremismus auch aus der Mitte der Gesellschaft komme, gehe sie im Osten bisher mehr von links aus und werde von den Sicherheitsbehörden etwa in Sachsen als linksextrem diffamiert. Quent rät zur konsequenten Ausgrenzung Rechtsradikaler.
Es gibt viele internationale Studien, die zeigen etwa das Buch Wie Demokratien sterben, dass Demokratien dann sterben, wenn Konservative gemeinsame Sachen mit Rechtsradikalen machen. Rechtspopulisten und Rechtsradikale haben es nirgendwo aus eigener Kraft geschafft, Demokratien zu übernehmen, Macht zu übernehmen. Das passiert nur, wenn das demokratische Milieu mit ihnen kollaboriert. Und das ist die Herausforderung, vor der wir insbesondere in Sachsen, in Brandenburg, Thüringen und bald auch in Sachsen-Anhalt stehen. Das bedeutet, die eigenen demokratischen, die liberalen, auch die konservativen Werte stärker zu vertreten in Abgrenzung zu dem, wofür die AfD und ihr reaktionäres Milieu steht. Denn das ist nicht mit einem demokratischen Konsens vereinbar.
Stets gut belegt, eindrücklich, ohne zu dramatisieren, bietet Deutschland rechts außen auch eine Argumentationshilfe im Freundeskreis. Matthias Quents Thesen sind nicht neu. Herausragend ist aber die kompakte und gut lesbare Zusammenfassung, die diesen Titel vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zum Buch der Stunde machen.
Resümiert Bastian Brandau nach der Lektüre von Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können. Verfasst von Matthias Quent. Im Piper Verlag erschienen, 301 Seiten, 18 Euro. Thank you. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein ganz bestimmtes Image. Viel davon hat er selbst kreiert, meint der britische Russland-Experte Mark Galeotti. Dieses Bild gerade rücken will Galeotti mit seinem aktuellen Buch »We need to talk about Putin«, also »Wir müssen über Putin reden«. Gregor Peter Schmitz empfiehlt es unbedingt zur Lektüre, auch wenn es bislang nur auf Englisch zu haben ist. Im Untertitel heißt es, der Westen verstehe Putin einfach falsch. Gregor Peter Schmitz erklärt, was Galeotti damit meint.
Eigentlich entzaubert er Herrn Putin ein wenig, aber vor allem entzaubert er diejenigen, die immer so tun, als ob sie Herrn Putin verstehen würden. Er beginnt das Buch mit einigen ganz amüsanten Beschreibungen von angeblichen Putin-Verstehern, die alle ihre Theorien offerieren. Da sagt einer, dass man ihm nur in die Augen schauen müsse und nur verstehen müsse, dass er eben ein KGB-Mann sei. Jemand anders sagt, dass er nur hinter dem Geld her sei und nur hinter Russlands Größe und der Ideologie von Russlands Größe. Und all diese Theorien verwirft der Autor als zu wenig komplex und beschreibt es auch als eine Zeit der verpassten Gelegenheiten. Er beobachtet diese russisch-westliche Annäherung oder Beziehung ja schon sehr lange und er sagt, dass auch in der Putin-Zeit Chancen vertan worden seien, weil man ihn schlicht nicht richtig verstanden habe. Die Zeit, als er eher pragmatisch zu Beginn seiner Regierungszeit war, als er auf Jelzin nachfolgte, aber dann auch später in Reaktionen wie etwa auf die Georgien-Krise, als der Westen zu lasch reagierte aus Sicht des Autors und ihn dadurch später ermutigte, in der Ukraine auch keinen großen Widerstand zu erwarten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass er sagt, ich möchte dieses Buch auch schreiben, weil ich das Gefühl habe, dass einfach die Komplexität Russlands und Putins Russlands nicht wirklich verstanden wird.
Das klingt jetzt aber nicht so, als würde er sich auch als Putin-Versteher in dem Sinne definieren, dass er den russischen Präsidenten in Schutz nimmt.
Nee, überhaupt nicht. Das ist das sehr Erfrischende an dem Buch, dass man ihn entzaubert, gleichzeitig aber auch eben manche dieser Vorurteile über ihn entzaubert. Also er macht ganz klar, dass er Putin keineswegs für einen Heiligen hält oder für jemanden, der von besonderen moralischen Vorstellungen geprägt ist. Gleichzeitig räumt er aber mit einigen der Mythen auf. Er hat das Buch also in verschiedene Kapitel unterteilt, in denen es immer um einige dieser Mythen geht. Etwa beginnend damit, dass Putin ja immer so ein bisschen als der große Schachspieler, der große Stratege dargestellt wird. Da sagt er, eigentlich ist er ein Judoka, also jemand, der jede Chance ergreift und eher ein bisschen mit der Stärke des Gegners spielt und davon profitiert, also eher ein bisschen opportunistisch ist. Er räumt auch mit diesem Mythos auf, dass er ein unglaublich erfahrener KGB-Mann gewesen sei. Also da fällt der schöne Satz, dass er ein russischer James Bond mit Sicherheit nicht war, sondern eher ein relativ durchschnittlicher Spook, der aber immer noch beeinflusst wird von den KGB-Leuten, das schon. Und er räumt auch mit diesem Mythos aus, dass er der absolute Oberorganisierer ist, der sich um jedes Detail im Reich kommt. So inszeniert sich Putin ja ganz gerne. In Wahrheit, das wissen wir auch schon von früheren Berichten und Büchern, etwa aus den WikiLeaks-Kabeln damals, die publik wurden, ist er jemand, der relativ spät aufsteht, vieles der Tagesarbeit auch seinen Untergebenen überlässt und besser daran ist, sich zu inszenieren. Was dann zum letzten Mythos führt oder zur letzten Frage, ist er denn wirklich eigentlich so populär oder doch nicht? Muss er doch Widerstand und Kritik fürchten? Und auch da kommt er zu einer differenzierteren Ansicht und sagt, ja, aber.
Das letzte Buch von Galeotti war ja über organisierte Kriminalität in Russland. Da ist er sehr tief eingestiegen in die Recherche. Wie hätte er denn diesmal recherchiert? Rund um Putin ist das ja nicht so leicht.
Das ist nicht so leicht. Er ist aber wirklich einer dieser Reporter, obwohl er eigentlich gar kein klassischer Reporter ist, sondern jemand, der sich eher an der Schnittstelle von Journalismus, Schriftstellerei und auch Akademie und Denkfabrik bewegt, ist er jemand, dem wirklich da kein Weg zu weit ist. Es erinnert manchmal ein bisschen an die guten alten Zeiten von Watergate und Woodward und Bernstein, wo man noch an jede Tür klopft nachts, um eine Information zu bekommen. Er beschreibt es manchmal ganz amüsant, wie man sich eben auch mal betrinken muss mit unter Putin zu Wohlstand gekommenen Russen oder auch Mitgliedern dieses sehr komplexen Systems des Kreml. Da beschreibt er schöne Szenen, wie man nachzeichnen kann, wie Putin dann auch von seinen eigenen Leuten teilweise manipuliert wird. Etwa, dass es um die Vergabe der Olympischen Spiele nach Sotschi geht, die maßgeblich, zumindest nach seiner Darstellung, auf die Einflussnahme durch einen Oligarchen zurückzuführen sind. Also er ist sehr, sehr nah dran an seinen Quellen. und deswegen auch sehr glaubwürdig und maßt sich, das ist sehr angenehm an seinem Buch, von vornherein kein klares Urteil an. Er sagt, es ist alles sehr komplex und manches ist auch aus der russischen Seele oder russischen Neigung zur Ungefährtheit schwieriger zu erklären, als wir uns das manchmal wünschen.
Zu welchen Schlüssen kommt Galeotti denn jetzt, was den Umgang mit Putin anbelangt? Was rät er?
Ganz am Ende geht es sehr interessant eigentlich um die Frage, was aus Putin werden wird. Weil wir, das ist ein weiterer Mythos, ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass er versuchen wird, ewig an der Macht zu bleiben. Ähnlich wie er ja nach einem kurzen Intermezzo dann auch als Präsident wieder zurückgekehrt ist. Das sieht er etwas anders. Er stellt sogar offen die Frage, ob Putin vielleicht müde geworden sei, ob er die Lust an dem täglichen Regieren sowieso, aber auch an diesem Provozieren und der Machtdarstellung gegenüber dem Westen verloren habe. Und seine These ist eigentlich am Ende eine andere, dass er auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist. Er vergleicht die Lage mit der Endphase von Jelzin. Eine der ersten Amtshandlungen von Putin war, im Amt Jelzin lebenslange Immunität vor Strafverfolgung zuzusichern, ob er vielleicht auch so jemanden für sich sucht und wo er dann leben werde. Denn es gibt ja auch immer diese Gerüchte über das gewaltige Vermögen, das er angehäuft hat. Da sagt Galeotti aber auch wieder, das Geld kommt eher zu Putin, als dass er es aktiv sucht. Das ist also auch eher ein Mythos. Aber er sieht ihn eigentlich nicht als den ewigen Herrscher, der ewig weitermachen möchte. Sagt aber auch, wir sollen uns keine Illusionen machen im Westen, dass alles anders werde, sobald Putin selbst abtritt. Es könnte sogar dazu kommen, dass jemand ihm nachfolgt, der noch aggressiver, noch konfrontativer auftritt. Einfach weil selbst diejenigen, die gegen Putin in Russland seien im Moment, nicht unbedingt Verbündete des Westens sein.
Was würden Sie sagen, an wen richtet sich das Buch?
Das Buch richtet sich wirklich an eine breite Öffentlichkeit, weil es unglaublich zugänglich geschrieben ist, mit der Untergliederung in diese kleinen, sehr handlichen Kapitel, sehr, sehr unterhaltsam geschrieben ist. Mich erinnerte es streckenweise ein bisschen an Sebastian Hafners Anmerkungen zu Hitler, ohne dass ich jetzt den Hitler-Putin-Vergleich natürlich anstellen möchte. Aber in der sehr provokanten, sehr konzentrierten Schreibe, aus der wirklich aus jedem Satz der Sachverstand über dieses Land und über Herrn Putin selbst trieft. Insofern wirklich eigentlich jedem, der sich für aktuelle Politik und dann speziell vielleicht für das Verhältnis zu Russland interessiert.
Gregor Peter Schmitz war das über Mark Galeottis Buch »We need to talk about Putin. Why the West gets him wrong and how to get him right«. Auf Deutsch, wir müssen über Putin reden, warum der Westen ihn falsch versteht und wie man ihn durchschaut. Verlag Ebury Publishing, 143 Seiten, 9,99 €. Bisher nur auf Englisch erhältlich. Sie hören die Sendung Andruck, die politische Literatur am Montagabend. Gegenrevolution. Klingt erstmal gut, ist es aber nicht wirklich. Denn der Untertitel lautet »Der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger«. Der Politologe Bernard Harcourt analysiert in seinem Buch, wie unter dem Schild angestrebter Sicherheit neue Regierungsparadigma installiert werden. Genau gesagt, eine moderne Form der Tyrannei. Matthias Bartsch hat die Einzelheiten und beginnt mit einem Buchzitat.
Die Untertanen seien davor gewarnt, sich nicht mehr unterzuordnen als unbedingt nötig.
Mit diesen Worten des mittelalterlichen britischen Philosophen Wilhelm von Ockham beginnt das Buch von Bernard Harcourt. Es endet mit einem Zitat des amerikanischen Anarchisten Christian Williams.
Das Gegenmittel gegen Unterdrückung ist, kurz gesagt, mehr Widerstand.
Damit ist abgesteckt, wovon Gegenrevolution im Kern handelt. Von Macht und Gewalt, Unterordnung und Unterdrückung und von Widerstand. Es geht vor allem um die USA. Nicht umsonst heißt der Untertitel im Original »How our government went to war against its own citizens«. Aber darüber hinaus geht es um die gesamte westliche Welt, die sich seit Kolonialismus und Imperialismus daran gemacht hat, sich die Welt zu unterwerfen. Harcourts Ausgangspunkt ist die Theorie der Aufstandsbekämpfung, wie sie die Franzosen im Kampf gegen die algerische Unabhängigkeitsbewegung entwickelt und die Amerikaner im Krieg gegen Saddam Hussein angewendet haben. Eine gefügige Regierung installieren, Aufständische bekämpfen und die Massen ruhig stellen.
Die Technik der Macht besteht darin, auf die wohlgesonnene Minderheit dahingehend zu bauen, dass diese die neutrale Mehrheit um sich zu scharen und die feindlich gesonnene Minderheit entweder zu neutralisieren oder zu vernichten vermag.
Harcourt zitiert ausführlich aus den Schriften französischer und amerikanischer Militärstrategen. Als Politikwissenschaftler und Mitherausgeber der Vorlesungen von Michel Foucault, dessen Einfluss unüberlesbar ist, beschäftigt sich Harcourt vor allem mit der Theorie der Aufstandsbekämpfung, ihren Absichten. Der Erfolg spielt dagegen kaum eine Rolle. Sonst müsste er erklären, warum Frankreich in Algerien genauso gescheitert ist wie die USA im Irak. Harcourt will vielmehr zeigen, dass die Aufstandsbekämpfung in Form der Gegenrevolution zum Regierungsparadigma in den USA und weiten Teilen der westlichen Welt geworden ist.
Die Gegenrevolution folgt einer vollkommen kohärenten systematischen Logik der Aufstandsbekämpfung, die allgegenwärtig, expansiv und auf Dauer angelegt ist. Sie kennt keine Grenzen oder Beschränkungen, sie existiert nicht in einem Raum außerhalb der Herrschaft des Rechtsstaatsprinzips, sie ist allumfassend, systematisch und in den Stand des Rechts erhoben worden.
Harcourt spart nicht an drastischen Begriffen, sein Bild der USA könnte kaum düsterer sein.
Mit all den möglichen Taktiken, die der Regierung zur Verfügung stehen, von der totalen Überwachung über die unbegrenzte Inhaftierung, Einzelhaft, Drohnen und Roboterbomben bis hin sogar zum Ausnahmezustand und zu Notstandsgesetzen, ist diese neue Form des Regierens nie gefährlicher gewesen als heute. In einem Wort, die Gegenrevolution ist unsere neue Art der Tyrannei.
Tyrannisch und zugleich legal. Denn durch den Krieg gegen den Terror, den die USA in der Folge des 11. September ausgerufen haben, sind rechtsstaatliche Errungenschaften ausgehöhlt worden. Die Folter wirklicher oder vermeintlicher Feinde wird von regierungsnahen Juristen ebenso gerechtfertigt wie ihre gezielte Tötung im Ausland. Dabei kommen Dutzende Unschuldige ums Leben oder verlieren wegen falscher Verdächtigungen ihre Existenz in den USA. Je konkreter Harcourt diese Fälle beschreibt, umso erschreckender und überzeugender ist sein Buch. Unter Donald Trump habe die Stigmatisierung von Muslimen einen neuen Höhepunkt erreicht. Der US-Präsident instrumentalisiere islamistische Terrorakte.
Diese Vorfälle, die ob groß oder klein allesamt verheerende Folgen für die Betroffenen hatten, dienten noch einem weiteren Ziel der domestizierten Aufstandsbekämpfung, nämlich dem Rest von uns das Gefühl von Sicherheit zu geben, uns zu erlauben, unser Leben unverändert fortzusetzen und eine Unterbrechung unseres Konsums und unseres Vergnügens zu verhindern. Sie dienen der Beruhigung sowie dazu, durch die Dämonisierung einer fiktiven Minderheit uns alle im Kampf gegen das Gespenst des beängstigenden und gefährlichen Anderen zu vereinen. Die Aufstandsbekämpfung lässt uns glauben, dass es gefährliche Aufständische geben würde, die in den ruhigen Vororten von Dallas oder Miami lauern. Wäre da nicht unsere Regierung?
Das Zitat zeigt, wie nah kluge Analyse und ideologische Blindheit in Gegenrevolution beieinander liegen. Denn die beängstigenden anderen sind eben nicht nur eine Fiktion, sondern treten immer wieder ganz real in Aktion. Anstatt der schwierigen Frage nachzugehen, wo die Grenzen der Überwachung liegen, beschränkt sich Harcourt darauf, sie als totale Kontrolle zu skandalisieren. Dabei, und das ist wiederum eine der Stärken seines Buches, sind es längst nicht mehr nur die Regierungen, die uns überwachen und domestizieren. Die Bevölkerung lässt sich gern kontrollieren. Das Internet ist ein süßer Tyrann.
Wir werden nicht mehr, wie es Michel Foucault noch in Überwachen und Strafen behauptet hat, auf disziplinarische Weise folgsam gemacht. Über die Ideen von Folgsamkeit sind wir schon hinaus. Wir sind aktiv entrückt, nicht passiv, nicht im gefügigen Sinne. Wir klicken und wischen aktiv, springen von einem Bildschirm zum nächsten und grasen auf der Suche nach dem nächsten Kick eine Plattform nach der anderen ab. Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube und so weiter und so weiter.
Die Spuren, die wir dabei hinterlassen, werden von Internetgiganten wie Geheimdiensten gleichermaßen genutzt. Die einen sorgen dafür, dass wir ständig neue Konsumbedürfnisse entwickeln, die anderen scannen alles nach widerständigen Gedanken. Aber woher sollen diese eigentlich kommen? Letztlich, so Harcourt, und hier ist er wieder ganz Foucault, aus der Einsicht, dass die menschliche Geschichte keine des unaufhaltsamen Fortschrittes ist, sondern ein konstanter Kampf um oder besser gegen unsere eigene Unterordnung.
Wenn wir einmal die immer wiederkehrende Natur dieses Kampfes verstanden haben, dann und nur dann werden wir unsere Aufgabe erkennen, die sich uns heute und für die Zukunft stellt, nämlich den stets andrängenden Gestalten tyrannischer Macht zu widerstehen. jenem brutalen Verlangen nach Unterwerfung, den andauernden und immer wieder neuen Versuchen, durch Angst, Terror und absolute Herrschaft zu regieren.
Und so bietet Gegenrevolution eine Menge anregender und kluger Gedanken. Doch damit will sich Harcourt nicht begnügen. Er ist von einem System der totalen Überwachung überzeugt und merkt dabei gar nicht, dass er mit seiner Argumentation und seiner Sprache seinen Feinden, den vermeintlichen wie den wirklichen, viel ähnlicher ist, als ihm lieb ist.
Matthias Bertsch besprach Gegenrevolution, der Kampf der Regierungen gegen die eigenen Bürger, von Bernard Harcourt. Bei S. Fischer verlegt, Übersetzung Frank Lachmann, Umfang 479 Seiten, Preis 26 Euro. »1993 erhielt sie den Literaturnobelpreis, die US-amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison. In der vergangenen Woche ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. Ihre Romane befassen sich mit Rassismus, mit der Geschichte der Sklaverei in den USA, mit Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen Morrisons Essaysammlung »Die Herkunft der Anderen« vorgestellt – die nach den jüngsten rassistischen Angriffen in den USA noch einmal traurige Aktualität bekommen haben. Entstanden sind diese Essays Anfang 2016. Die Wahl Trumps zum US-Präsidenten war dann ja Ende 2016. Meine Kollegin Angela Gutzeit hat uns das Buch im vergangenen Jahr näher gebracht. Mein Gespräch mit ihr wollen wir jetzt wiederholen. Sie hat als erstes auf die Frage geantwortet, ob der politische Richtungswechsel 2016 in das Buch mit eingeflossen ist.
Also man muss zunächst sagen, weder Obama noch Trump kommen in diesen Texten vor. Aber man kann davon ausgehen, dass diese reflektierte und politisch ja so hellwache Autorin in der Überarbeitung der Vorlesung für diesen Band diesen tiefen Einschnitt in der politischen Kultur der USA mitgedacht hat. Morrison will aber erkennbar nicht auf aktuelle politische Ereignisse eingehen, das merkt man ganz deutlich, sondern möchte einfach Bilanz ziehen. Sie hat sich ja in ihrem gesamten literarischen Werk mit dem Thema Rassismus, ethnische Ausgrenzung und Abwertung des vermeintlich minderwertigen anderen beschäftigt. Und nun schlägt sie in diesen Texten, in diesen sechs Texten, einen großen historischen Bogen und beschäftigt sich mit den Ursachen und Auswirkungen des Rassismus und auch damit, welche Mittel sie als Schriftstellerin zur Verfügung hat, um ihn zu bekämpfen. Also ein Ausspruch, ein Satz aus einem ihrer Essays, ich will dem Rassismus die Zähne ziehen, schreibt sie.
Sie sprachen ja gerade vom großen historischen Bogen. Wo setzt Morrison denn da an? So wie in ihren Romanen schon bei der Sklaverei?
Ja, aber interessanterweise beginnt sie mit einem Kindheitserlebnis, was ja nicht ganz untypisch ist für den Essay, von eigenen Erfahrungen auszugehen. Sie beschreibt, wie ihre imposante und wohl auch herrische Urgroßmutter Millicent McTeague bei einem ihrer seltenen Familienbesuche die kleine Toni Morrison und ihre Geschwister begutachtete und dann fast einen Fluch ausstieß, als sie sagte, diese Kinder sind verfuscht. Was sie damit meinte, war, sie sind hellhäutiger als sie selbst und damit nicht mehr reinrassig. Also was Toni Morrison hier beleuchtet, ist sowas wie ein umgekehrtes Identitätsbestreben, hervorgerufen durch den Rassismus der Weißen. Da ist es dann auch nicht mehr weit, würde ich mal sagen, zu einem schwarzen Selbsthass. Was sie im weiteren Verlauf dieser Texte tut, ist die Spielarten des Rassismus, wie auch seine Verfeinerung aufzuzeigen. Aber immer in Form von kleinen Geschichten oder indem sie den Fokus auf einzelne Personen beziehungsweise schriftliche Zeugnisse oder literarische Werke richtet. Und die Fragen, die dabei für sie zentral sind, lauten zum Beispiel, wie wird man eigentlich Rassist? Welcher Aufwand muss betrieben werden, um die Abwertung von Menschen anderer Hautfarbe zu legitimieren? Und wo liegt der Gewinn? Aber auch, welcher Preis ist dafür zu bezahlen? Denn nicht nur das Opfer wird durch Rassismus in seiner Menschenwürde beschädigt, sondern doch wohl auch die Person, die sich selbst zum Unmenschen degradiert, indem sie unterdrückt, ermordet, vergewaltigt, vertreibt, wie auch immer, was typisch ist für den Rassismus. Und in diesem Zusammenhang blickt sie zum Beispiel zurück auf das 19. Jahrhundert in den USA und berichtet von einem Sklavenhalter namens Thomas Thistlewood, der in seinem Tagebuch die Vergewaltigung seiner Sklavin akribisch festhielt, aber so eigentlich, wie man eine geschäftliche Angelegenheit festhält, also wie man gerade eine Kuh verkauft hat oder den Trecker repariert hat. Also Die Herrschaft und profitable Ausbeutung der Schwarzen funktionierte nur, so Morrison, indem man sie zur Sache erklärte oder zumindest zum Untermenschen, auch um den Preis eben, wie ich das eben auch schon angedeutet habe, um der eigenen Abstumpfung und Brutalisierung. Und flankiert, so beschreibt sie es ausführlich, wurde dieser Rassismus durch literarische Werke, die ja heute noch zur Weltliteratur gehören, wie zum Beispiel Harriet Beechers Onkel Toms Hütte, mit ihrer Figur des gutmütigen und zufriedenen Negers, der sich im Grunde genommen einfügt in das System und alles hinnimmt. Damit wollte sie bewusst, also die Harriet Beecher, ihr schlechtes Gewissen kaschieren. Ein weiterer Fall ist Ernest Hemingway. Er hat es ganz anders gemacht. Er betrieb in seinem Roman Der Garten Eden die Abwertung ganz subtil durch die Sexualisierung der schwarzen Hautfarbe. Oder in seinem Roman Haben und Nichthaben lässt er seinen Erzähler in dem Augenblick, wo er sich an den Leser wendet, vom Nigger sprechen. Innerhalb des Romangeschehens aber wird der Name genannt. Also das ist auch so eine perfide Strategie, sich an den Leser zu wenden und sozusagen Nigger abzuwerten.
Sie haben zuletzt genannt, dass da eine literaturkritische Auseinandersetzung stattfindet mit dem historischen Rassismus. Wie ordnet Toni Morrison denn ihr eigenes Schreiben in diesen Kontext ein?
Sie schreibt, sie hätte sich für ihre Literatur die schwierige Aufgabe gesetzt, nicht in die Falle des Kolorismus zu tappen, was nichts anderes heißt, als zunächst einmal wertende Kategorien zu vermeiden. Aber sie unternimmt in ihren Romanen auch immer wieder Experimente, wenn sie zum Beispiel auf die Kennzeichnung von Hautfarbe gänzlich verzichtet. Also der Leser wird zum Beispiel im Roman Heimkehr darüber im Unklaren gelassen, ob die Figur nun ein Weißer ist oder ein Schwarzer. Oder wenn sie Rassen- und Herrschaftsverhältnisse einfach umdreht, also in einer fiktiven Gemeinschaft die Weißen zu Andersartigen macht. Das sind alles so Experimente, die sie im Verlauf ihres Werkes unternommen hat, um Rassismus kenntlich zu machen und auch einfach mal den Blickwinkel zu wechseln und im Grunde genommen damit ein Bewusstsein zu schaffen.
Konzentriert sich Toni Morrison denn nur auf den Rassismus in den USA oder geht sie darüber hinaus?
Naja, man muss sagen, die USA, das ist natürlich ihr Erfahrungsfeld und eine tatsächliche Gleichstellung von Schwarzen und Weißen gibt es ja in den USA bis heute nicht. Aber sie geht tatsächlich mit diesen Texten über die US-amerikanischen Zustände hinaus und das ist genau die Qualität dieses Essaybandes. Morrisons Erkundung rassistischer Strukturen sind durchaus, finde ich, verallgemeinerbar und darauf legt sie es auch an. Es geht beim Rassismus um Macht, um Herrschaft, ökonomischen Vorteil und die Klärung des eigenen Selbstbildes, sich selbst als besser und höherwertiger einzuschätzen als einen anderen Menschen, der anders aussieht und so weiter. Im letzten Text dieses Bandes geht es dann auch genau darum, überzuleiten zum Fremdenhass der heutigen Zeit. Und die Ursachen, die sieht sie in der Globalisierung wie in dem schwindenden Gefühl der Zugehörigkeit der Menschen, dass sie im Grunde genommen so ihre Wurzeln verlieren und das im Kontext der Globalisierung. Da wird sozusagen jeder Fremde zur vermeintlichen Bedrohung der eigenen Existenzgrundlage. Und da greifen eben genau diese Mechanismen auch, rassistische Stereotype und uralte Reflexe der Abwehr, die eben auch bei uns zu beobachten sind. Morrison sagt, es gibt keine Fremden, nur verschiedene Versionen unserer selbst. Also sie geht schon ganz deutlich darauf ein, auf die heutige Migrationsproblematik und führt es fort, was sie begonnen hatte in dem Buch von der Sklaverei bis zu den heutigen Zuständen.
Vielen Dank. Angela Gutzeit war das über die Essaysammlung von Toni Morrison, Die Herkunft der Anderen, über Rasse, Rassismus und Literatur. Übersetzt von Thomas Pilz, im Rowohlt Verlag erschienen. Die 110 Seiten kosten 16 Euro. Soweit die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag haben wir unter anderem ein Buch über den Hitler-Stalin-Pakt in der Sendung. Die Geschichte einer mörderischen Allianz. Vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.